Einen wunderschönen guten Tag. Etwas verspätet, aber wir kriegen das alles hin. Die Mittagspause, unser Puffer. Und wir haben schon gehört, Sam hat ja eigentlich schon uns wunderbar vorgearbeitet. Er hat ganz viel über DevOps erzählt und gesagt, dass das irgendwie das Einzige ist, woran Microsoft noch denkt. Naja, vielleicht nicht ganz das Einzige, aber etwas, was denen ganz wichtig ist und was eine Reise ist, wo die hinwollen und wo die, was sie da so machen. Und da passt unser Vortrag und der ganze Track eigentlich sehr gut dazu. Und dieser Vortrag ist so ein bisschen auch eine Einführung in den ganzen Track, was wir hier so machen wollen. Ich bin schon fast über der Linie. So, aufpassen.
Ich habe extra das Mikrofon noch vorne hingelegt.
Ach, als das ist Verlängerung die Erweiterung der jetzt, Linie. Jetzt, ja, genau. Diese Vorträge werden aufgezeichnet, deshalb müssen wir achten, wo wir stehen, damit man sie eben später auch seinen Kollegen oder Chefs oder anderen Leuten, von denen man meint, die müssten dieses DevOps-Thema noch etwas verinnerlichen, weiterleiten kann. Und was mir auch ganz wichtig war, eben, dass das ohne Anmeldung passiert, man einfach den Link nehmen kann, jemand zuschicken kann.
Gut, wir wollen kurz uns anschauen, warum glauben wir, dass wir diesen Vortrag halten sollten? Und was ist unsere Erwartungshaltung? Mit was sollten Sie nach einer Stunde diesen Raum verlassen? Mit welchen Eindrücken, mit welchen neuen Erkenntnissen hoffentlich? Wir haben mal für uns im Vorfeld uns zusammengesetzt, okay, was wollen wir tatsächlich mit diesem Vortrag erreichen? Zunächst einmal wollen wir nochmal klar und deutlich zum Ausdruck bringen, nach unserer beider vollster Überzeugung, man hat es auch gehört, nach der Überzeugung von Microsoft, ist DevOps aktive Zukunftssicherung für Sie und für Ihr Unternehmen. Wir wollen versuchen, den Begriff DevOps auch noch besser zu definieren, griffiger zu machen, dass Sie tatsächlich auch sagen, okay, jetzt habe ich eine Idee davon, was damit eigentlich gemeint ist, warum die alle hier über DevOps reden und warum sie glauben, dass das Thema so wichtig sein sollte.
Und es kursieren unterschiedliche Definitionen, unterschiedlich breit, absolut, von rein technischen bis hin zu sehr holistischen Beschreibungen. Ja.
Eigentlich sind wir uns einig, dass der Begriff relativ ungünstig gewählt ist, aber
naja. Wir haben ihn nicht erfunden, darf man zur fairen Verteidigung sagen. Ja. Wobei, hast du den neuesten Begriff gehört, den Sam vorhin erwähnt hat, er dieses Rugged DevOps erwähnt. Das ist ja noch besser auszusprechen. Rugged DevOps. Ja, es ist so noch besser zu übersetzen dann wahrscheinlich. Schon mal versucht, das eigentlich ins Deutsche zu übersetzen? Also ich lasse es mal besser. DevOps ist Chefsache. Wir haben es, glaube ich, bei Microsoft gesehen. Warum klappt das so gut bei Microsoft mittlerweile? Sie haben ja auch 7 Jahre dran gefeilt, zu dem Stand zu kommen, wo Sie heute sind. Eine ganz wichtige Sache dabei ist, dass nicht nur das Entwicklungsteam, also die IT, einsieht, dass das total wichtig ist und zukunftssichernd ist, sondern vor allem deren größter Chef das einsieht. Und das macht die Sache auch ein bisschen einfacher, wenn der größte CEO sagt, ich glaube an DevOps, ich glaube, wir müssen so arbeiten, ich stehe hinter meiner IT, dass sie das Richtige machen, dass der Umbau richtig ist. Oder andersrum gesagt, wir glauben nicht, dass es wirklich funktioniert, wenn das Management nicht dafür ist oder nicht mindestens einer dabei vollständige Unterstützung zusichert.
Ja, und dann wollen wir Ihnen noch eine Vorstellung geben, wie könnte denn jetzt eine Organisation aussehen, die sich DevOps tatsächlich auf die Fahnen geschrieben hat. Und einsteigen in den Vortrag wollen wir vielleicht mit der Frage, warum ist denn DevOps überhaupt relevant?
Gute Frage.
Alles gut?
Ja, ja, ich sehe nur deine Animationen, finde ich ganz beeindruckend. War doch bei Sam die eine Folie gesehen, die er vom Kollegen kopiert hat, ne, die plötzlich so rausfuhr und sich gedreht hat. Das haben wir nicht mit gerechnet. Das sieht man beim Kopieren ja immer so schlecht. Ja, ja, ja. Das passiert mir auch einmal.
Wenn wir über DevOps reden, reden wir sehr schnell über die Frage Geschwindigkeit. Und ich möchte Sie jetzt bitten, dass Sie sich vielleicht einfach mal kurz die Frage stellen für sich selber, wie lang dauert es, wenn Sie irgendwie eine richtig coole neue Idee haben, bis diese Funktionalität bei Ihrem Anwender ankommt. Nehmen wir mal an, die Implementierung dieser Funktionalität würde Sie genau einen Tag kosten. Bedeutet das, nach einem Tag hält der Anwender das in Händen und kann diese Funktionalität benutzen? Oder dauert das von der Idee, bis dem, dass wir es wirklich dem Anwender geben, vielleicht länger?
Also bis zu dem Moment, wo der Anwender es sogar nutzen kann, genau, durch den Anwender nutzbar wird, ja. Wir machen jetzt besser keine Frage, um die Leute nicht in.
Ja. Das kann jeder für sich selber einfach beantworten. Mhm. Und die zweite Frage, die vielleicht noch spannend ist, wie verhält sich das jetzt mit kritischen Bugs? Also Sie stellen heute einen kritischen Bug in Ihrem Produktivsystem fest. Wie lange dauert es, bis Sie diesen Bug so gefixt haben, dass er bei ihren Anwendern nicht mehr auftritt.
Und in den meisten Fällen ist der eine Prozess schneller als der andere, was aber häufig ja daran liegt, dass man vielleicht eine Abkürzung wählt, um den Bug möglichst schnell rauszukriegen. Da wird die DLL gerne mal per E-Mail verschickt. Aber eigentlich ist das ja nicht der normale Prozess, den man gegangen wäre für ein neues Feature, für eine neue Anforderung.
Und ja, die Frage ist, warum dauert das so lang? Und vielleicht andersrum gefragt, warum glauben wir, dass diese Frage nach der Geschwindigkeit tatsächlich relevant ist für Softwareentwicklung? Warum ist es nicht egal, wie lang das tatsächlich dauert? Ich meine, beim Bug liegt das auf der Hand. Bei den Funktionalitäten ist es vielleicht nicht ganz so offensichtlich, warum wir diese Geschwindigkeit wirklich als relevant empfinden.
Und wir haben es ja vorhin bei Sam gesehen, er hat ganz viele Metriken gehabt, die immer gemessen haben, wie schnell passiert etwas. Und sogar die letzte Folie mit diesen High Performance, da ging es ja sogar darum, dass einige Entwickler sozusagen täglich deployen bis auf die Produktion. Also ist das wirklich besser? Ist das wirklich unser Ziel, dass wir es täglich machen können? Fragezeichen.
Also ich denke, dieses Zitat, das jetzt ja auch nicht mehr ganz neu ist, das beschreibt aber schon mal relativ gut, worum es eigentlich geht. Das heißt, wir glauben, dass diese Geschwindigkeit tatsächlich ein Wettbewerbsvorteil sein kann. Wenn sich irgendwelche Veränderungen am Markt ergeben, irgendwelche Veränderungen in irgendwelchen Gesetzen, Regularien, neue technologische Chancen oder Ähnliches, dann ist es die Frage, wer kann am schnellsten auf diese Veränderungen reagieren, in der Form, dass wir tatsächlich für unsere Anwender neue Software bereitstellen können und nicht eben irgendwie was bauen, das wir halt dann mal in unserer Versionsverwaltung eingecheckt haben und ganz glücklich sind. In dem Zuge von Digitalisierung, Welt 4.0, die ganzen Begriffe, die im Moment hier ja auch die Presse rauf und runter propagiert werden, geht es immer darum, dass wir sagen, diese Digitalisierung bietet Chancen, auf der anderen Seite aber möglicherweise auch Risiken, abgehängt zu werden. Und wir glauben, dass ein großer Teil dieser Chancen oder Risiken direkt mit der Frage zusammenhängt, wie schnell können wir als Unternehmen reagieren, wie schnell können wir agieren, wie groß sind die Reibungsverluste, die wir in einem Entwicklungsprozess tatsächlich haben. Wir reden jetzt also nicht über die Frage, wie effizient sind unsere Entwicklungsteams, eine geforderte Funktionalität tatsächlich umzusetzen, sondern wir reden jetzt an dieser Stelle darum, dass wir sagen, was gibt es neben dem eigentlichen Implementierungsaufwand drumherum noch, was wir brauchen, um von einer Idee, von einer Erkenntnis zu einem einsetzbaren Produkt zu kommen. Und diese Entwicklung gewinnt heute mehr und mehr an Bedeutung. Software durchdringt alle Lebensbereiche. Es gibt eigentlich keinen Bereich mehr, wo man sagen kann, da spielt Software gar keine Rolle mehr. Ich habe vor kurzem mit dem Chef eines Maschinenbauunternehmens gesprochen und er sagt, wir sind gerade dabei, uns vom Maschinenbauunternehmen zum Softwareunternehmen zu wandeln, weil irgendwo in China oder so können sie die Maschinen, die wir bauen, eins zu eins nachbauen. Damit können wir uns nicht mehr wirklich abheben. Wir brauchen in der Zukunft die Maschinen als Basisinfrastruktur, aber unser Wettbewerbsvorteil werden wir im Bereich der Software in der Zukunft haben. Das heißt, sehr viele Unternehmen wandeln sich im Moment in der Form, dass zumindest die Software eine größere Bedeutung für die Unternehmensstrategie und für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen gewinnt, egal in welcher Branche die unterwegs sind.
Und es ist unterschiedlich weit verbreitet, diese Erkenntnis. Es gibt viele Firmen, wo Software eigentlich nie das Entscheidende war, wo irgendwas produziert wird und Software war immer so ein Nebending und die Entwickler hatten immer das schlechteste Büro und wurden bei irgendwelchen Umzügen auch immer übergangen und das waren ja die arbeiten uns ja nur zu, die kosten nur Geld. Und immer mehr wächst halt auch diese Erkenntnis. Das ist eigentlich das Alleinstellungsmerkmal. Irgendwann will uns jemand nur deshalb beauftragen, weil wir entweder eine gute Software dazu haben oder weil unser Prozess so gut ist, weil wir ihn intern mit unserer richtig guten Software unterstützen und deshalb so effizient arbeiten können. Also an der Gesamtwertschöpfung nimmt dieser Software-Teil drastisch zu und die IT-Abteilung wird eigentlich zu einer strategischen Ressource und nicht nur zum Kostenblock. Also Software ist überall, deshalb auch dieser Ausspruch, Software is eating the world.
Und wir brauchen an der Stelle eben auch die Erkenntnis, dass Software ein anderes Wesen besitzt, dass wir für unsere Unternehmensstrategie Wege finden müssen, die Vorteile von Software auch zu finden. Ein Aspekt dabei ist, dass wir, wenn wir irgendetwas herstellen, wenn wir irgendetwas produzieren, etwas Materielles, wenn wir es einmal verkauft haben und den Kunden gegeben haben, haben wir auf dieses Produkt nur einen sehr, sehr beschränkten Einfluss. Wir können nur sehr begrenzt ein Auto, eine Maschine, ein Küchengerät oder was auch immer hardwaretechnisch nach der Auslieferung an den Kunden verändern. Mit Software können wir das tun. Wir können nachträglich die Software auf diesen Produkten aktualisieren. Und deswegen sage ich, Software besitzt ein anderes Wesen. Wir müssen beginnen, auch unsere Unternehmensstrategie so auszurichten, dass wir Vorteile in diesem Bereich beginnen, auch wirklich für uns zu nutzen und nicht mit unserem bisherigen Verständnis von Produktentwicklung und Produktvertrieb sagen, okay, das Gleiche wenden wir jetzt eben auch auf die Software an.
Und Beispiele gibt es ja genug, ob es nun Tesla als Autohersteller ist, der viel mit Auto-Updates macht. Herzlichen Glückwunsch, wir haben Ihnen den Autopiloten nachts per WLAN installiert. Wollen Sie mich jetzt aktivieren? Ja, nein, erst morgen. Das finde ich spannend und jeder kennt das von seinem Router vielleicht zu Hause. Die werden auch regelmäßig aktualisiert. Plötzlich kann der gleiche Router mit der gleichen Hardware irgendwas, was er gestern noch nicht konnte. Das ist das Modell, wo es hingeht. Ne? Die Hardware wird doch eher generisch hergestellt, wird dadurch auch billiger und letztlich die Software macht eigentlich den nutzbaren Mehrwert dadurch aus. Ich weiß nicht, ob du es auch gelesen hast, ich hatte eine Statistik gesehen in den USA von 2014, die meistverbreitetsten Berufe. Und bei 3 oder bei 4 Bundesstaaten in den USA kam als meistgenannter Beruf, was im Arbeitsvertrag drinsteht, Software-Developer raus. Also als meistverwendeter Beruf eines Staates, auch nicht schlecht, oder? Es sind natürlich Staaten, die sehr viel Outsourcing haben, die sehr viel Versicherung und Co. haben, wo früher vielleicht auch ein hoher Anteil von Büroarbeitskräften da gewesen ist. Und heute sind die meisten Angestellten dort Softwareentwickler. Das zeigt auch, wie weit Software sich in alle Branchen, eben auch in Versicherungen und Banken, eigentlich reinfrisst und welchen Anteil sie mittlerweile hat. Und ich glaube, das haben viele vergessen, wenn sie so lange dabei waren bei der Software, wie sich das eigentlich ausgedehnt hat, wie wichtig Software geworden ist. Es ist nicht mehr dieses eine Werkzeug, es ist eigentlich unser strategisches Ding, was wir noch haben.
So, wieder zurück zu dem Thema, wie wir eigentlich eingestiegen sind mit der Geschwindigkeit. Wir wollen also die Frage stellen, wo verlieren wir jetzt in diesem Entwicklungsprozess Zeit? Das heißt, bei DevOps, das ist jetzt eine Definitionsart von uns, geht es darum, dass wir Funktionalitäten schneller liefern können an unsere Anwender, tatsächlich bis in deren Produktionsbetrieb hinein. Wir wollen den gesamten Prozess betrachten und den darauf hin optimieren, dass wir eben kürzere Zeiten haben. Es geht dabei gar nicht, wie schon gesagt, primär darum, die Entwicklungszeiten zu reduzieren, sondern den Gesamtprozess an der Stelle zu betrachten und zu schauen, wo verlieren wir jetzt tatsächlich Zeit.
Sam hat es ja vorhin Production First genannt, wo er letztlich sagt, es ist völlig egal, ob es auf der Testumgebung läuft oder wie viele Tests der Entwickler ausgeführt hat. Es zählt eigentlich nur, läuft es in der Produktion, wenn der erste wirkliche User rangeht. Das ist eigentlich dann, wann eine Softwarefunktion anfängt, Wert zu generieren, wenn durch die erste Person nutzbar ist. Es kann sehr viel richtig gelaufen sein, aber wenn es dann trotzdem nicht in der Produktion nutzbar ist, aus diversen Gründen, vielleicht klappt es technisch nicht, vielleicht funktioniert es technisch, aber der Benutzer findet die Funktion nicht oder sie ist nicht ganz so, wie er sich es vorgestellt hat. Es ist ein undankbares Spiel, aber man kriegt eigentlich erst dann einen Punkt, ganz zum Schluss, wenn es beim User läuft. Dann gibt es einen Punkt. Alles vorher sind 0 Punkte. Das ist ein bisschen wie Fußball, ja, es kann sehr viel gut laufen, kurz vom Tor daneben schießen, ist trotzdem 0 Punkte. Ja, läuft hier ähnlich. Und meistens schießt man ja ein paar Mal daneben, bevor man einmal trifft. Das ist auch hier häufig so. Deshalb hat Sam ja auch viel von Experimenten und Co. gesprochen. Genau, aber ich glaube, es gibt erst dann wirklich einen Punkt, wenn es beim Kunden ist und er sagt, ja, irgendwas damit ist bei mir besser geworden.
Und vielleicht, um sich das Ganze auch noch etwas besser vorzustellen und transparenter zu machen, helfen ein paar Metriken, ein paar Diagramme. Wir haben mal 2 herausgegriffen. Das eine ist eine sogenannte Wertstromanalyse, wo wir sagen, wir entwickeln von links nach rechts. Das ist also die Zeit, die ins Land zieht, bis wir eine neue Funktionalität bereitstellen. Und die blauen Flächen sind jetzt die Bereiche, wo wir tatsächlich aktiv an einem bestimmten Thema, an einer Funktionalität arbeiten. Und die weißen Lücken dazwischen sind Dinge, wo einfach niemand etwas tut, wo jemand auf jemand anderen wartet oder wo jemand sagt, ich bin jetzt fertig, die nächste Station könnte jetzt sozusagen dann weitermachen.
Und das ist die Statistik für ein einzelnes Feature oder eine einzelne Anforderung letztlich. Ne? Der Entwickler macht natürlich was anderes, aber das eine liegt auf Halde und wartet auf die Rückmeldung zum Beispiel. Ja.
Genau. Und ich glaube, das hier ist jetzt schon eine sehr gute Darstellung. Also wenn ich das bei manchen Teams betrachte, dann würde ich sagen, ist das Verhältnis weiß zu blau deutlich ungünstiger. Und wir haben es jetzt einfach, dass man die blauen Flächen noch erkennen kann, jetzt einfach schon mal eine optimierte Variante dargestellt. Das heißt, vergleichbar ist das Ganze so ein bisschen, wenn wir jetzt mal die Netzwerktechnik heranziehen, mit der Frage Bandbreite versus Latenz. Das heißt, wenn ich viel Bandbreite mit meinem Entwicklungsteam habe, muss es noch nicht bedeuten, dass wir tatsächlich auch schnell entwickeln können. Nämlich, wenn wir entsprechende hohe Latenzverluste haben, und das sind eben genau diese weißen Darstellungen. Das Ganze kann man jetzt dann eben auch noch zusammenfassen und kann zum Beispiel einen entsprechenden Mittelwert bilden über mehrere Funktionalitäten, die wir implementieren, und dann die sogenannte Flusseffizienz ermitteln, die also das Verhältnis angibt zwischen der Zeit, die wir benötigen, eine Funktionalität tatsächlich von der Idee bis zur Auslieferung fertigzustellen, und zu dem Faktor, wie wir wirklich aktiv daran arbeiten. Das heißt, eins wäre jetzt eigentlich so die Idealvorstellung. Das ist klar, dass es relativ unrealistisch ist, dass wir sagen, okay, wir brauchen genau 8 Stunden, um diese Funktionalität zu implementieren. Also wird sie nach 8 Stunden auch tatsächlich fertig sein. Aber wir sollten versuchen zu messen, wie groß ist dieser Faktor. Ist ja vielleicht 20, 30, 40. Das heißt, wir brauchen 40 Mal so lang, wie wir eigentlich daran arbeiten. Das heißt, wir haben im Grunde genommen sehr viel Reibungsverluste in unserem Prozess. Und bei DevOps geht es genau darum, diese Reibungsverluste zu identifizieren und Strategien zu entwickeln, diese Verlustzeiten, diese Stillstandszeiten entsprechend zu reduzieren.
Es ist ja letztlich Aufwand, der schon reingeflossen ist, wenn wir mit einer Programmierung anfangen. Und letztlich wollen wir damit jetzt endlich mal Gewinn schaffen, Wert schaffen, mal einen Punkt dafür kriegen. Und das passiert eben erst, nachdem es beim Kunden ankommt. Wenn wir auf Halde produzieren, bringt uns das erstmal nichts, solange es nicht im Laden ankommt. Und das haben wir in vielen Firmen schon gesehen, dass zum Teil hunderte Features auf irgendeine Abnahme warten und gar nicht in Produktion können. Und das staut sich da alles auf, ist alles letztlich schon finanziert und bezahlt, bringt der Firma aber keinen Mehrwert, weil es irgendwo in der Entwicklung, vielleicht in einem der Unterbranches, eines Unterbranches rumschlummert und wartet, ob es vielleicht jemals in die Software reinkommt.
Ja, und ganz neu sind natürlich diese Erkenntnisse auch nicht, wenn man beispielsweise die Fertigungsindustrie anschaut. Die haben über Jahrzehnte hinweg Konzepte entwickelt, genau diese Durchlaufzeiten zu optimieren, weil sie eben auch festgestellt haben, es bringt relativ wenig, wenn jemand, keine Ahnung, den Motor produziert, und da drüben haben wir schon ganze Berge von Motoren, aber es wird einfach kein fertiges Auto da draus und somit können wir kein Geld verdienen, sondern wenn man sich mal so eine Fertigungsstraße anschaut, die ist genau darauf optimiert, dass einer nach dem anderen an dem Produkt das tut, was gerade notwendig ist, und es möglichst schnell zu einer Fertigstellung dann führt. Und ähnliche Konzepte versuchen wir mit DevOps jetzt ebenfalls in der Softwareindustrie zu etablieren. Wir wollen genau diesen optimierten Durchlaufprozess durch unsere Softwareentwicklungsfertigung haben.
Die Fertigungsindustrie hat aber auch einen latenten Vorteil in der Transparenz. Wenn sich da was aufstaut, sieht man, weil eine Halle voll wird mit irgendwelchen Ersatzteilen, die noch nicht fertig eingebaut sind. Bei der Software sieht man einfach nicht, wie viel Müll man auf Halde produziert hat. Es liegt halt irgendwo rum in einem Branch und es sieht halt keiner. Ja.
Jetzt haben wir schon mal so eine kleine Idee, glaube ich, gegeben, was DevOps ist. Eigentlich entstanden ist der Begriff auch aus der Zusammenarbeit zwischen zwei Abteilungen, nämlich der Development, der Entwicklung, und den Operations, also den Leuten, die eigentlich für den Betrieb der Software zuständig sind. Und die eigentliche ursprüngliche Idee irgendwann war mal, die müssen einfach enger miteinander zusammenarbeiten. Dass eben nicht der Entwickler sagt, so, ich habe das jetzt mal fertig gebaut, ich schmeiße es mal über den Zaun zu unseren Admins, die sollen mal gucken, dass sie es irgendwie installiert kriegen. Und dann stellen wir fest, ups, da fällt vielleicht noch irgendein Datenbankskript oder so, und dann geht es hin und her. Also diesen Prozess zwischen Development und Operations zu optimieren. Das war der ursprüngliche Gedanke von DevOps. Inzwischen hat man eben dann eben auch erkannt, naja, es geht ja nicht nur um die zwei, sondern wir haben in einem gesamten Entwicklungsprozess von einer Softwarefunktionalität ja noch viel mehr Leute, die dort mit involviert sind. Und deswegen lautet unser Vortrag hier eben auch, DevOps auf den Unternehmenskontext auszudehnen. Das heißt, wir wollen Agilität auf den gesamten Unternehmenskontext erweitern und wollen den gesamten Prozess, den Entstehungsprozess auf Effizienz trimmen.
Und DevOps hat ja auch was mit gemeinschaftlicher Verantwortung zu tun. Wenn wir Production First denken, kann ich nicht sagen, der Programmierer checkt ein und kriegt nie mit, ob es jemals in Produktion läuft oder nicht. Er kann nur verantwortlich sein, wenn er es irgendwie sehen kann, wenn er mitmachen kann beim Deployment, wenn er involviert ist. Und deshalb kann der Betrieb sozusagen nichts Externes sein. Es muss zusammengefasst sein, das ist so eine Voraussetzung, könnte man sagen. Aber DevOps auch gerade von Microsoft wird auch nochmal völlig weitergedacht. Das ist eben nicht nur die beiden technischen Disziplinen, die zusammenarbeiten, sondern eigentlich das gesamte Unternehmen, ja.
Das heißt, wir wollen Agilität auf den Unternehmensebene ausdehnen. Wir wollen Agilität eben nicht nur in den Entwicklungsteams betrachten. Dort ist das heute, würde ich sagen, schon relativ breit angekommen. Sehr viele Unternehmen entwickeln nach agilen Prinzipien, aber eben nur innerhalb der Entwicklungsteams. Außerhalb der Entwicklungsteams spielt Agilität für die meisten Unternehmen keine Rolle.
Also es gibt zwei Klassiker. Der eine Klassiker ist, wir sind total agil, machen Scrum und liefern alles an unseren Product Owner, der bei uns intern eine Person ist und es kommt aber nicht zum Endkunden. Also wir kriegen schon wieder diesen Punkt eigentlich nicht, weil es ist nie bei einem wirklichen Kunden in einer wirklichen Produktion angekommen, sondern nur bei einem, der ihn für uns intern spielt und repräsentiert und eine Abnahme macht. Also wissen wir noch gar nicht, wie die wirklichen Kundschaft, die User darauf reagieren werden. Das ist der Klassiker. Oder der andere Klassiker ist, es ist nur die IT, die schnell ausliefert. Sie können jeden Tag die Webseite ändern, super Sache. Aber wenn die Anforderungen nicht priorisiert werden und wir an irgendwelchen Anforderungen arbeiten, die vor 2 Jahren irgendeine Fachabteilung reingekippt hat und wir die in irgendeiner Reihenfolge abarbeiten, tun wir wirklich das Sinnvollste für das Unternehmen? Sind das gerade strategische Features, die wir mit unserer neuen Schnelligkeit einbauen? Oder bauen wir irgendwelche Nice-to-Haves ein von der einen Abteilung, weil sie am lautesten gerufen hat? Höchstwahrscheinlich Letzteres, es sei denn, wir machen uns einen guten Plan, wie wir damit umgehen wollen.
Genau. Agilität bedeutet im Grunde genommen, dass wir in kurzen Zyklen entwickeln und arbeiten wollen, um schnelles Feedback zu bekommen. Und wir wollen uns auf den Kundennutzen fokussieren. Wir wollen also nichts bauen, dass wir jetzt aus einer technologischen Sicht stolz drauf sind, sondern wir wollen etwas bauen, das unseren Anwendern, unseren Nutzern tatsächlich einen echten Vorteil bringt.
Und Sam hat das heute Morgen so schön gesagt. Ich weiß nicht mehr genau, welche Worte er verwendet hat. Auch das Amerikanische, irgendwas mit Backlog-Grooming, habe ich nicht genau mehr im Kopf, was er da gesagt hat. Aber letztlich meinte er, wir glaubten mal, dass unsere Anforderungen das sind, was unsere User brauchen. Heute gibt es keine Anforderungen mehr bei Microsoft, es gibt nur noch Hypothesen. Wir glauben, dass das das Feature ist, was die Kunden brauchen. Aber eigentlich wissen wir es erst dann, wenn es deployed ist und wir in unserer Metrik sehen, ja, die nutzen es und die sagen, die sind zufrieden. Wie viele Features wurden schon released, die später keiner mehr verwendet hat? Kann man sich die Frage stellen, warum ist es so? Vielleicht haben wir sie nicht gut gemacht oder vielleicht waren es die falschen. Aber um das Problem, also es gibt keine, wir wissen vorher nicht 100%, was wir haben wollen. Es gibt keine Sicherheit. Wir wollen kleine Experimente machen.
Genau, und zu diesem Thema werden wir morgen früh auch noch etwas detaillierter eingehen mit einer ganzen Session. Im Grunde genommen geht es darum, dass wir sagen, wir wollen beobachten, wie unsere Anwender auf bestimmte Funktionalitäten reagieren, wie unsere Hypothesen zutreffen oder eben nicht und wollen dann entsprechend darauf reagieren. Wir wollen also versuchen, Veränderungen als Chance zu betrachten und wollen tatsächlich das in kurzen Zyklen dann voranbringen.
Und deshalb sind die kurzen Zyklen eine Konsequenz aus dem. Wenn wir häufiges Feedback haben wollen, müssen wir das irgendwie häufig ganz schnell in die Produktion bis zum User bringen können, ohne dass das System dabei bergab geht. Ja. Spannende Herausforderung.
Ja, die Frage ist, wie hilft uns jetzt tatsächlich Agilität? Wir haben gesagt, wir wollen tatsächlich auch nochmal uns so ein bisschen zurückbesinnen auf die Anfänge, als wir uns auch mit Agilität begonnen haben zu beschäftigen. Und ich habe mal noch ein paar ältere Slides auch rausgekramt, die das nochmal darstellen. Weil heute reden wir ganz selbstverständlich über Agilität, ohne sich vielleicht zu fragen, warum machen wir das eigentlich?
Auf unserer ersten Teamkonferenz damals hieß es ja noch, vor 8 Jahren oder so, war das noch nicht selbstverständlich. Heute ist es, glaube ich, mehr Mainstream.
Ja. Wir wollen also mal uns anschauen, wie Agilität tatsächlich wirkt. Wenn wir sagen, wir befinden uns an irgendeiner Startposition, da sind wir heute und wir haben uns ein Ziel gesetzt und zu diesem Ziel wollen wir jetzt kommen. Dann haben wir eben im klassischen Vorgehen mit langen Zyklen das so, dass wir sagen, wir erstellen einen Plan. Der Weg zum Ziel wird möglichst genau vermessen und bestimmt und diesen Plan verfolgen wir dann.
Und zwar sowohl von den Anforderungen, wie wir glauben, dass das Ziel aussehen sollte, als auch wie wir da hinkommen wollen letztlich. Ne?
Ja. Genau. Das heißt, wir bewegen uns auf das Ziel zu. Das Problem nur an der Stelle ist, dass das natürlich Zeit braucht und in dieser Zeit dreht sich die Welt weiter. Das heißt, unser Ziel verändert sich. Die Kunden wollen auf einmal neue Dinge. Sie wollen womöglich Dinge, die sie vor einem Jahr noch gewollt haben, heute gar nicht mehr. Und sagen, das ist schon völlig unwichtig, das braucht kein Mensch. Und was wir dann eben tun, wenn wir in langen Zyklen arbeiten, wir folgen unserem Plan, sind bei dem ursprünglichen Ziel angekommen und brauchen dann irgendwie ein Folgeprojekt oder etwas Ähnliches, um zu sagen, okay, jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Ziel. Da beginnt natürlich das ganze Spiel wieder von vorne. Das heißt, es ist so ein bisschen wie das Spiel vom Hase und Igel. Irgendwie rennen wir immer nur hinterher und haben das Gefühl, wir sind immer nur Getriebene. Wir sind nie diejenigen, die tatsächlich jetzt mal Innovation platzieren und sagen, wir haben tolle Ideen und können die tatsächlich dann auch umsetzen. Wenn wir agil vorgehen, dann ist es so, dass wir versuchen, in kurzen Zyklen immer wieder auch eine Standortbestimmung vorzunehmen, uns zu fragen, wo ist das Ziel, hat es sich vielleicht verändert? Und wir können quasi in kurzen Iterationen immer wieder nachjustieren, wo wollen wir jetzt hin? Und haben so eben die Chance, gleich in einem ersten Projekt unser Ziel entsprechend zu erreichen.
Und je kürzer letztlich die Zyklen sind, desto häufiger kann ich nochmal gucken, was hat sich verändert, haben sich die Prioritäten verändert. Das, was wir im letzten Zyklus gemacht haben, wird das durch die User eigentlich akzeptiert? Nutzen sie es überhaupt? Oder kann ich jetzt noch komplett umschiften, die Prioritäten ändern, noch ein paar Gespräche führen? Also je kürzer letztlich der Pfeil ist, desto weniger habe ich schon investiert, um einen kleinen Beweis dafür zu bekommen, wie in die richtige Richtung gehen. Und dann kann ich noch korrigieren. Und es beantwortet so ein bisschen auch die Frage, wie lang sollten unsere Zyklen sein? Naja, so kurz wie möglich, um eine Kurskorrektur machen zu können. So kurz wie sinnvoll möglich. Und bei Microsoft ist es zum Teil sehr, sehr kurz, aber offiziell sind es ja die 3-Wochen-Sprints, die jetzt die ganze Firma synchronisieren. Einige Teams arbeiten im 1-Wochen-Rhythmus, weil sie einfach meinen, die müssen, weil sie was ganz Neues bauen, noch agiler sein, noch häufiger korrigieren können. Aber alle 3 Wochen synchronisieren sich damit im Rest der Firma. Auch eine spannende Vorgehensweise.
Wichtig dabei ist, dass wir den Blick für das große Ganze behalten. Wir müssen das große Ganze Ziel im Blick behalten und wir müssen beginnen, auf gewisse Probleme und Herausforderungen dort dann auch adäquat zu reagieren. Dass wir eben sagen, wenn wir erkennen, wir schaffen es jetzt nicht mehr, das Ziel in dem ursprünglichen Plan zu erreichen, dann darf nicht die Antwort, die einzige Antwort auf dieses Problem sein, ja, dann müssen die Entwickler halt mal ein bisschen schneller arbeiten, sollen die mal ein bisschen ranklotzen. Dann wird es schon wieder warten, dann wird man den Rückstand schon irgendwie aufholen. Wir müssen also alle uns zur Verfügung stehenden Instrumente nutzen, um möglichst rasch dann diese Kurskorrektur vorzunehmen. Und das betrifft genauso die Leute, die die Anforderungen stellen. Das betrifft die Leute, die dann vielleicht auch im Vertrieb tätig sind. Da haben wir wieder diesen gesamten Unternehmenskontext.
Ja, zumal das Ziel ja wahrscheinlich nicht von der IT definiert wird, sondern eben die Anforderungen von woanders kommen. Und es muss uns wirklich klar sein, dass sich das Ziel verschiebt. Und das ist, glaube ich, auch nicht allen klar. Wenn man mit einem Kunden redet und er sagt, das brauche ich ganz sicher nicht, kann das morgen schon anders sein. Aber ich speichere mir ab, ach, der hat doch gestern noch gesagt, er braucht es nicht, jetzt frage ich für mindestens 3 Jahre nicht mehr nach. Es ändert sich unheimlich schnell. Also das, was gestern noch aktuell war, gerade so bei Fachabteilungen, ist morgen schon wieder Schnee von gestern.
Ja, und Mein Lieblingsbeispiel, wie man dann quasi die Agilität sehr einfach erklären kann, auch Leuten, die mit Softwareentwicklung gar nichts zu tun haben, das hat mit dem schönen Spiel Schiffe versenken zu tun. Und wir stellen jetzt einfach mal vor, Neno, wir beide, wir spielen Schiffe versenken.
Sehr gerne, ja.
Aber wir spielen nach ganz speziellen Regeln.
Ach so.
Also während ich klassisch spiele, ich darf also nach jedem Schuss entscheiden, wo ich als nächstes hinschießen möchte, musst du zu Beginn des Spiels dir eine Liste erstellen mit allen Positionen, wo du hinschießen möchtest. Aha. Und du wirst diese Liste akribisch abarbeiten. Das heißt, immer wenn du an der Reihe bist, die nächste Position, die auf deiner Liste steht, beschießen.
Trifft sich gut, ich liebe Listen.
Ja. Die Frage ist, wer wird von uns mit einer höheren Wahrscheinlichkeit dieses Spiel gewinnen? Derjenige, der einmal einen Plan gemacht hat und den kontinuierlich verfolgt? Oder derjenige, der erkennt, oh, da habe ich jetzt einen Treffer gelandet, dann muss ja da im Umfeld noch eine weitere Position sein, wo ich das Schiff treffen kann. Und genau das ist das, was wir bei Agilität machen. Wir versuchen, während des Projektes zu lernen, neue Erfahrungen einfließen zu lassen und nicht den ursprünglichen Plan zu verfolgen.
Vor allem, du spielst ja schon, während ich noch meine Liste schreibe, wo ich dann ja demnächst vielleicht mal hinschießen würde, wenn, hast du ja schon geschossen, quasi.
Genau. Ja. Verdammt. Mhm. Und ich glaube, das beschreibt sehr schön die Idee, die Philosophie hinter Agilität und weshalb Agilität auch für sehr viele Teams und für sehr viele Unternehmen heute eigentlich der Weg ist, wie man tatsächlich Softwareentwicklung
betreiben sollte. Es gibt ja trotzdem ein Ziel, ne? Es gibt ja einen Plan. Der Plan ist, den anderen zu besiegen, der Plan ist, die und die Schiffe zu versenken und ich gehe aber ganz kleinschrittig vor, verfolge diesen Plan und kann dann nochmal mich umentscheiden. Das ist die genaue Umsetzung ist nicht in Stein gemeißelt. Das ist eigentlich das Schöne dran. Dennoch ist es ganz wichtig, einen Plan zu haben, ne? Weil häufig wird ja Agilität mit Chaos verwechselt. Da wollen wir nicht hin. Das, Agilität ist nicht nur nicht mehr dokumentieren und alles ist lustig, sondern man muss immer noch irgendwie einen Plan haben, wo man hin will. Das ist ganz entscheidend. Und der Plan kommt meistens eben nicht aus der IT, sondern von der Anforderungsseite. Der sollte natürlich klar kommuniziert sein.
Das heißt, im nächsten Schritt wollen wir auch noch mal ein bisschen betrachten, wie werden wir agil oder, wenn Sie heute schon agil unterwegs sind, wie werden Sie noch agiler? Das bedeutet auch, dass wir glauben, dass es nicht irgendwann einen Status gibt, wo man jetzt sagt, okay, agil sind wir, Haken dran, erledigt, nächstes Thema, sondern dass das Thema Agilität eine kontinuierliche Bemühung bedarf, sich ständig weiterzuentwickeln und ständig zu verbessern. Wenn wir agiler werden wollen, müssen wir hergehen und müssen auch das gesamte Unternehmen auf seine Kultur und auf seine Philosophie abklopfen. Wir müssen hergehen, müssen die Frage stellen, wie sind wir als Unternehmen kulturell organisiert und aufgestellt? Haben wir klassische hierarchische Strukturen, wo Command and Control das Standard-Pattern ist, oder sind wir tatsächlich auf Themen wie Selbstorganisation eingestellt? Wenn wir uns zu mehr Agilität, zu DevOps hin verändern und transformieren wollen, dann brauchen wir das Management mit im Boot, weil wir solche kulturellen Aspekte mit verändern müssen. Es wird nicht funktionieren, wenn jetzt die Entwicklungsabteilung für sich beschließt, wir werden agil und der Rest des Unternehmens arbeitet weiter wie bisher. Wir müssen die Schnittstellen neu definieren, wir müssen die Zusammenarbeit mit anderen Bereichen des Unternehmens neu definieren und dafür brauchen wir Management-Support. Wir brauchen die Unterstützung, um die dafür notwendigen Veränderungen tatsächlich auch im Unternehmen durchführen zu können. Und wir brauchen diesen Management-Support, um auch die Möglichkeiten, die Vorteile, die durch Agilität für unser Unternehmen entstehen können, in der gesamten Breite nutzen zu können. Um tatsächlich in der Lage zu sein, vielleicht aus Konzepten wie Agilität und DevOps unser Unternehmen weiterzuentwickeln, vielleicht sogar ganz neue Unternehmensstrategien oder Geschäftsmodelle zu entwickeln. Wenn wir das alte Business einfach nach neuen Mustern machen werden, wird nicht das volle Potenzial an der Stelle ausgeschöpft.
Ja, der Schnellste zu sein reicht halt nicht. Man muss eben auch wissen, was sind eigentlich die Chancen, die wir nutzen wollen? Was wollen wir mit der neuen Geschwindigkeit dann anfangen? Wie kriegen wir es hin, dass wir dadurch mehr verdienen oder sicherer aufgestellt sind für die Zukunft? Und das ist häufig außerhalb der IT, diese Frage. Deshalb muss das ganze Unternehmen ja wirklich an einem Strang ziehen. Stichwort Business Agility.
Genau. Und wenn man das Ganze sich mal betrachtet, dann müssen wir also beginnen, ja, auch wegzukommen von diesem Vorurteil, dass Agilität Chaos bedeutet, wo wir einfach gar nichts mehr planen und deswegen mögen natürlich die Entwickler Agilität, sondern wir brauchen eine neue Ausrichtung. Das heißt, wir brauchen natürlich ein Ziel, wo wir hinwollen. Wir brauchen eine Vision, die das Ganze beschreibt. Das heißt, wir haben zunächst schon mal eine Vision, die sagt, wie definieren wir unser Unternehmenszweck? Warum gibt es unser Unternehmen? Und diese Vision, das ist etwas, das wir nicht jeden Tag neu definieren wollen. Also wenn Ihr Chef jeden Morgen mit einer neuen Vision aufsteht und ins Büro kommt, dann, glaube ich, wird es relativ schwierig sein, daraus einen vernünftigen Prozess zu machen, eine vernünftige Unternehmensstrategie, sondern die Vision, die wir im Unternehmen haben, die bleibt relativ konstant. Aus dieser Vision leiten sich dann Ziele ab, mit denen wir glauben, dass wir diese Vision realisieren können. Diese Ziele, die können sich schon hin und wieder mal verändern, dass eben neue Ziele hinzukommen. Oder wir erkennen ein Ziel, das funktioniert doch nicht so gut, das streichen wir wieder weg. Vielleicht müssen wir auch ein Ziel neu ausrichten. Und um diese Ziele zu erreichen, haben wir konkrete Anforderungen, wie sich unsere Software beispielsweise jetzt verändern soll. Und diese Anforderungen, das sind diese Dinge, die sich tatsächlich kontinuierlich verändern, wo wir mit jedem Kundengespräch neue Ideen aufnehmen, wo wir zum Beispiel auch durch Telemetriedaten Beobachtungen machen, wie unsere Software vom Kunden benutzt wird und daraufhin vielleicht wieder reagieren, bestimmte Dinge rausstreichen, die wir irgendwann gut gefunden haben oder Ähnliches. Das heißt, an der Stelle, da sind wir sehr volatil, da haben wir sehr große Veränderungen. Aber das Ganze ist eingeordnet in unsere Ziele und in unsere Vision, die wir haben. Das heißt, wir haben eine klare Richtung, aber die einzelnen Schritte, die wir in diese Richtung machen, die können wir ständig kontinuierlich neu definieren. Das heißt, wir wollen versuchen, im Unternehmen diese Vision, diese Ziele klar zu kommunizieren. Die müssen transparent sein für alle. Nur dann haben wir auch die Möglichkeit, dass jeder damit anpackt, das zu realisieren, das zu erreichen. Und das fehlt in ganz vielen Unternehmen, dass man sagt, okay, wo wollen wir eigentlich hin? Mit vielen Softwareentwicklern, mit denen ich rede, die wissen genau, welche Anforderungen, welche PBIs sie implementieren sollen, welche Tasks sie heute haben. Aber wie das Ganze dem Unternehmen nutzt, da wird es oftmals schon sehr dünn, wenn man danach nochmal genau fragt.
Und es hilft ja auch der Priorisierung. Ich glaube, das ist auch noch ein großer Vorteil, weil dann weiß ich, ob eine Anforderung wirklich einem unserer Ziele, also uns strategisch nützt oder nicht. Und dann würde ich vielleicht wirklich anders priorisieren und sagen, die Anforderungen, wo ein strategisches Ziel drüber steht, sind mir wichtiger als irgendwelche, die mal eben querschießen und eigentlich nur einer Person gut tun am Ende.
Das heißt, wir wollen eigentlich auch dahin kommen, dass wir sagen, wir wollen gemeinsam diesen Kundennutzen maximieren mit allen Beteiligten, die irgendwie an diesem Projekt mitarbeiten und nicht nur sagen, ja, ich habe ja meinen Teil gemacht, das Ganze war zwar ein totaler Fehlschlag, aber an mir lag es nicht. Ich habe ja mein Zeug genauso gemacht, wie es mir gesagt wurde.
Persönliches Highlight, letzte Woche bei einer Firma gewesen, ihnen erzählt, ihr müsst mehr hinterfragen und nicht einfach abarbeiten. Momentan die Entwicklungsabteilung nimmt Aufträge aus der ganzen Firma an, packt die in eine Liste, irgendwann setzt sich ein Entwickler ran. Jetzt war ich ja gerade da, habe erzählt, frag doch bitte nach, welchen Nutzen, welchen Mehrwert erhofft sich eigentlich der Kunde von diesem Feature? Haben wir den ersten gleich rausgepickt, der an dem Tag reingegangen ist, gerade per E-Mail reinkam, gefragt, stellte sich raus, er will einmalig einen Prozess in Word irgendwas anklicken, was in 4 Stunden dauern wird. Das braucht er nie wieder. Das hätte er gerne in der Software eingebaut. Das hätte allein das Einbauen hätte 3 Tage gekostet, mit allen Entwicklungen und Tests und Ausliefern, dafür, dass er einmal eine Beschleunigung hat, die übrigens, wie wir später rausgefunden haben, mit der Serienbrieffunktion noch besser gegangen wäre. Aber das hat er einfach mal in die IT geschickt. Mensch, die ist ja da, die kostet ja nichts, ne? Die können das ja mal eben umsetzen. Strategischer Nutzen dafür, 0 für das Unternehmen. Und es wäre abgearbeitet worden, weil wir arbeiten ja ab. Es geht also gar nicht darum, mehr zu tun, es geht darum, die richtigen Dinge zu tun. Und das können wir erst dann, wenn die Firma uns sagt, was sind eigentlich die wichtigen Dinge, was ist unsere Strategie, was ist die Vision, was sind die Ziele. Und jetzt können wir gucken, welche Anforderungen machen Sinn und in welcher Reihenfolge.
Genau, und das Ganze jetzt wieder kombiniert mit unseren kurzen Zyklen, das resultiert in einem reduzierten Risiko, weil wir die Risiken besser beherrschbar halten, weil wir immer wieder hinterfragen können, sind wir dem eigentlichen Ziel dadurch näher gekommen? Ah, nicht so, wie wir uns das erhofft hatten. Also wie müssen wir darauf reagieren? Wir machen also nicht zu Beginn irgendwie mal ein großes Budget, einen großen Plan und sagen, so, da investieren wir jetzt einfach mal in die Entwicklung von einem großen Framework und dann wird alles gut. Nein, wir versuchen tatsächlich kontinuierlich zu hinterfragen, was hilft uns das, was wir im Moment gerade tun. Was klar ist, das Ganze funktioniert eben nicht nur, wenn das rein aus der Softwareentwicklung herausgetrieben wird, sondern wir brauchen hier alle Abteilungen aus dem Unternehmen. Wir brauchen Leute aus dem Support vielleicht mit dazu, die uns wertvollen Input geben können, über irgendwelche Probleme, die Kunden mit unserer Software haben oder häufige Themen, die dann bei Support Calls dann aufkommen. Wir brauchen natürlich den Vertrieb mit drin. Der muss ja irgendwie auch unser Produkt möglichst gut dann darstellen können. Und das sind die Leute, die vielleicht dann auch wissen, worauf fahren die Kunden ab. Wir brauchen die Leute, die die Software hinterher vielleicht auch betreiben, wenn wir eine eigene Infrastruktur haben, wenn wir das selber vielleicht irgendwelche Teile der Software hosten. Auch die müssen wir dort mit einbeziehen. Es gibt ganz viele Bereiche des Unternehmens, die wir dort mit ins Boot holen müssen.
Und wir brauchen den Chef, der erkennt, dass das nicht nur ein Umbau ist, den die Entwicklung machen will und dem man zustimmt, sondern der sieht, das ist eine Chance für das ganze Unternehmen und ich will das selber mittreiben.
Und deswegen brauchen wir für diese Bereiche eben auch dieses Verständnis für das, was wir mit Agilität erreichen wollen, in allen Unternehmensteilen. Sonst wird irgendwann eine agile Entwicklung auf klassisches Projektmanagement treffen und an dieser Schnittstelle da kracht.
Sehr gerne mal, ja. Feedback-Schleifen. Heute Morgen von Sam in der Keynote genannt als Hypothesis-Driven Development, also auf Hypothesen basierende Entwicklung, dass man eben davon ausgeht, eigentlich wissen wir nichts als Grundsatz. Wir glauben zu wissen, was die User brauchen. Wir formulieren diesen Glauben als Requirement, User-Story, wie auch immer. Wir versuchen das nicht alles zu Ende zu programmieren, sondern nur so viel wie nötig, um einen Benutzer um Feedback bitten zu können. Dann liefern wir es möglichst schnell aus, kurze Zyklen. Dann kommt der nächste Teil, wir müssen es irgendwie messen können. Wir haben bei Microsoft vorhin gesehen, die haben wahnsinnig viele Metriken und viele Metriken können auch ein sehr schön falsches Bild zeigen. Also die müssen sehr schnell verfügbar sein, die Metriken, sie müssen relevante Sachen anzeigen. Wir haben vorhin, glaube ich, ein Beispiel gesehen, wo der Durchschnittswert eigentlich gar nichts angezeigt hat. Wenn man sich aber die 5% schlimmsten Fälle angeguckt hat, da war wahnsinnig viel zu erkennen. Also es ist vielleicht gar nicht so einfach, man muss sich also überlegen, wie will ich das messen? Und dann ein Learning rauszuziehen letztlich, okay, jetzt haben wir es gemessen, ob das neue Feature überhaupt genutzt wird, ob es nicht genutzt wird, wie es genutzt wird. Vielleicht ist es ganz anders, als wir erwartet haben. Mein Lieblingsbeispiel, ein Kunde sagt, die Druckfunktion ist das Allerwichtigste. Wenn ihr das nicht in die Software einbaut, ist die Software unnutzbar. Wir bauen die Druckfunktion, erstmal minimal in einem Modul, wir geben sie raus, stellen fest, 0 Personen haben sie genutzt, nach ein paar Wochen. Wie kann das sein? Das war doch die wichtigste Funktion, die der Kunde haben wollte. Mit den Leuten gesprochen, nein, wir exportieren immer nach PDF, das macht viel mehr Sinn für uns. Wir drucken gar nicht mehr. Gut zu wissen. Ne, also das eine dachte der Chef, das andere war, was die User wirklich draus machen. Hätte man das zu Ende programmiert, hätte man wahnsinnig viel Geld investiert für etwas, was am Ende gar nicht genutzt wird. Aber alle waren sich sicher, die Anforderung ist so, das ist das, was die User brauchen. Wir sind uns nicht sicher. Und sobald man das 2-3 Mal erlebt hat, so einen Wow-Effekt hatte, fängt man an wirklich zu glauben, wir haben keine Ahnung, was die User brauchen. Es gibt keine Anforderungen mehr. Es gibt nur noch Annahmen, Wünsche, Ideen. Wir machen das Mindestnötige und gucken mal. Und dann können wir eine klügere Entscheidung treffen. Denn je später wir die Entscheidung treffen, desto informierter und klüger wird sie hoffentlich sein.
Aber hier kommt wieder der Punkt, den wir vorhin schon erwähnt hatten. Wir werden das echte Feedback nur dann kriegen, wenn unsere Anwender mit der Software wirklich arbeiten. Das heißt, was viele Teams, die beispielsweise Scrum nutzen, tun, sie arbeiten in kurzen Zyklen, sie bauen in kurzen Zyklen diese Software, sie liefern sie aber nur ihrem Product Owner. Das ist ja aber schon derjenige, der in Form der Anforderung diese Hypothese formuliert hat. Den jetzt zu fragen, ist es so, wie du es dir gewünscht hast, das ist nur bedingt hilfreich. Wir brauchen echtes Anwenderfeedback. Wenn wir also hergehen und sagen, wir zeigen das, was wir gebaut haben in Sprint Review unserem Product Owner, Sprint für Sprint für Sprint und der entscheidet dann irgendwann mal, das kann raus, dann machen wir kein Build, Measure, Learn, sondern wir machen irgendwie Build, 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 Measure, Learn. Und deswegen müssen wir versuchen, in diesen kurzen Zyklen zu arbeiten, so dass der Zyklus wirklich bis zum Anwender geht und gedacht ist. Und das ist genau das Thema der FOPs wieder.
Ja, Measure heißt ja Messen auf dem Live-System, ne? Das heißt, dazwischen ist ja noch einiges passiert, also alle Tests und die Auslieferung. Ja.
Wie kommen wir jetzt also zu mehr DevOps? Was ist notwendig, wenn wir sagen, ja, das hört sich doch alles ganz sinnvoll an, was die beiden hier erzählen? Ich meine, die Frage, die natürlich bleibt, warum macht das dann nicht jeder so? Es scheint also ein paar Herausforderungen zu geben, wenn man versucht, diesen Wandel hin zu mehr DevOps dann auch zu wagen. Ich glaube, zunächst einmal ist ganz wichtig zu sagen, DevOps ist nicht irgendein Zustand, den man erreichen kann, sondern DevOps ist für mich eigentlich zunächst einmal ein Mindset, nämlich das Mindset, dass man sagt, wir wollen diese Veränderung hin zu kürzeren Zyklen bis zum Anwender hin, dieses Hypothesengetriebene, diese Fokussierung auf Kundennutzen, das wollen wir versuchen, bei uns besser und besser umzusetzen. Das heißt, wir schauen, wo stehen wir heute und was hält uns davon ab, unsere Zyklen zu verkürzen, wirklich bis zum Anwender hin. Und diese Dinge, die wir identifizieren, die beginnen wir Schritt für Schritt abzuarbeiten. Das heißt, jeder, der aus dieser Session rausgeht und sagt, ja, genau das möchte ich tun und beginnt, die ersten Veränderungen zu machen, der lebt aus meiner Sicht DevOps. DevOps ist also für uns mehr eine Reise, auf die wir uns begeben. Eine Reise, wo wir vielleicht eine Vision haben, wo wir aber heute eigentlich schon sicher sind, dass wir dieses Ziel, das wir dort jetzt anvisiert haben, niemals vollständig erreicht haben werden, sondern dass wir kontinuierlich immer dran arbeiten müssen, im Bereich DevOps, im Bereich kurze Zyklen besser zu werden.
Das Ziel ist ja letztlich, die Zyklen erstmal kürzer zu kriegen, so eins der ersten möglichen Zyklen und Ziele dafür. Und die Vision dahinter ist, dass wir irgendwann mal die IT wirklich strategisch nutzen wollen und eben nicht nur irgendwas abarbeiten lassen wollen.
Das heißt, wir müssen auch hier vielleicht einige kulturellen Aspekte verändern. Wir müssen eben nicht nur für unsere Software-Funktionalität mit Experimenten arbeiten, sondern wir müssen auch in unseren Prozessen beginnen, mehr zu experimentieren. Wir müssen schauen, wo können wir Veränderungen im Prozess vornehmen und können dann vielleicht mit entsprechenden Metriken, wie zum Beispiel der Flusseffizienz oder mit der Wertstromanalyse messen, ob diese Veränderung uns diesem Ziel näher gebracht hat. Und wir können aus diesen Erkenntnissen neue Learnings schöpfen, wie wir den Prozess weiterentwickeln und weiter verändern sollen. Dafür brauchen wir aber beispielsweise im Unternehmen eine andere Kultur. Eine Kultur, die Fehlschläge auch nicht irgendwie verteufelt, wo wir Scheitern nicht nur als etwas Schlechtes sehen, sondern wo wir beginnen, im Scheitern auch Chancen zu erkennen. Die Chance zu erkennen, so funktioniert es nicht. Und wenn wir diese Experimente möglichst klein halten, ist ja der Schaden, der durch solche Fehlschläge entsteht, auch sehr, sehr überschaubar. Die neuen Erkenntnisse, das Learning, das wir daraus haben, das ist, glaube ich, sehr viel wertvoller. Aber dieser Wert wird von vielen Unternehmen heute noch nicht erkannt. Diese Kultur fehlt häufig. In vielen Unternehmen ist es so, dass man jeder versucht, einfach nicht schlecht dazustehen und zu sagen, okay, ich habe keinen Fehler gemacht, bei mir läuft alles grün auf meinem Statusreport.
Der Fokus liegt ja auch häufig auf Abarbeiten oder den Alltag überleben und eben nicht auf, hey, wann wollen wir den Prozess mal wieder verbessern? Also das wird häufig nicht so als stark im Vordergrund gesehen. Ich meine, unser Windows aktualisiert sich einmal die Woche zum Teil, aber wann haben wir den Prozess und die Leute das letzte Mal mit dem Update versehen? Und da muss man in einigen Firmen schon länger zurückdenken, wann das mal war. Und das muss eigentlich im Einklang sein. Ne? Wir müssen eben auch akzeptieren, es gibt keinen perfekten Prozess, es gibt kein perfektes DevOps. Microsoft tastet sich da auch ran und ändert immer das, was am meisten wehtut. Und so müssen wir es auch machen. Wir müssen akzeptieren, es gibt kein Endstadium. Wir gucken uns an, wie wir heute arbeiten, was wollen wir ändern, machen kleine Schritte dahin. Und eben viele der Sachen, hast du ja eben schon erwähnt, die liegen in der Unternehmenskultur, was letztlich so im gelebten Verhalten sich entwickelt hat, ein Stück weit.
Ja. Und in diesem Bereich werden wir natürlich auch auf Widerstände treffen. Jede Veränderung wird von irgendjemand auch angezweifelt werden. Heißt, das wird niemals funktionieren. Das machen wir jetzt schon seit Jahren so und das werden wir nicht anfassen. Da werden wir nie was verändern. Solche Geschichten.
Das geht bei uns nicht, Komma, weil.
Ja. Genau. Das ist das, mit dem Sie, wenn Sie tatsächlich zu sich ins Unternehmen gehen und sagen, okay, wir brauchen mehr DevOps, werden Sie damit konfrontiert sein.
Ist jemandem schon mal aufgefallen, wie viel Energie vor allem auch technische Mitbürger und Entwickler in die Erklärung, warum etwas nicht geht, manchmal investieren? Wo ich mich frage, in der Zeit hätten wir es eigentlich schon lange gemacht. Ja. Aber da wird noch mehr Energie in das Erklären reingesteckt. Und das ist eine nette Eigenschaft, aber vielleicht sollten wir das ein bisschen zum Positiven nutzen, diese Energie lieber für andere Dinge, statt zu erklären, warum es nicht geht.
Genau.
Wir glauben, dass es nicht geht.
Ja. Wir haben hier mal ein kleines Bild gemalt, das auch das ein bisschen beschreiben soll. Wir glauben, dass wir auf der einen Seite Nutzen haben und auf der anderen Seite Risiken. Und jede Veränderung, alles, was wir tun, ist mit Risiken behaftet. Das ist völlig unstrittig. Das Ganze ist so lange kein Problem, solange der Nutzen einfach diese Risiken deutlich überwiegt.
Und es einem klar ist, dass alles ein Risiko hat. Und wenn wir nichts, also nur Sachen mit ohne Risiko machen wollen, wird der Nutzen sich sehr gering halten.
Absolut. Und wir gehen ja bestimmte Risiken heute auch in unserem Alltag ganz bewusst ein, weil der Nutzen entsprechend groß ist. Sonst dürfte keiner von uns am Straßenverkehr teilnehmen, weil schließlich gehen wir damit das Risiko ein, unsere Gesundheit oder unser Leben zu riskieren. Aber der Nutzen, der dadurch entsteht, ist eben für jeden persönlich so groß, dass man sagt, naja, das Risiko gehe ich jetzt einfach ein. Das heißt, wir müssen auf der einen Seite jetzt beginnen, die Risiken nicht wegzudiskutieren, die sind definitiv da. Wir sollten aber den Nutzen im Fokus haben. Wir sollten erstmal sehen, welche Chancen eröffnet uns eine bestimmte Veränderung. Und mit den Risiken können wir eine zweite Geschichte tun. Was wir sehr oft beobachten, ist, mit einer guten Portion Kreativität können wir die Auswirkungen der Risiken begrenzen. Wir können beispielsweise Veränderungen in unserer Software nicht sofort allen Benutzern zur Verfügung stellen, sondern vielleicht nur einem kleinen Benutzerkreis, um zu sehen, wie das sich dort verhält. Und haben damit nicht das Risiko, dass alle unsere Benutzer von einem Problem betroffen sind. Wir können vielleicht das Update von einer neuen Softwareversion auch nur mal auf ganz bestimmte Maschinen vornehmen, um dann eben Maschinen auszuwählen, die vielleicht im Moment auch weniger kritisch oder weniger problematisch sind, weil sie nicht in dem Hauptproduktionsprozess dann mit reinspielen. Wir können vielleicht auch Veränderungen vornehmen und damit lernen in Bereichen der Software, die jetzt für einen Grundprozess nicht unbedingt kritisch sind, sondern wo wir wissen, okay, das sind Funktionalitäten, wenn die mal nicht tun für einen Tag oder so, dann ist das nicht gleich ein Weltuntergang. Das heißt, wir müssen diese Kreativität entwickeln, aber das ist schwierig, weil viele Entwickler gar nicht die Zeit haben, kreativ zu sein, sondern so unter Druck stehen, weil sie ja Features, Features, Features bauen müssen.
Kreativität braucht Zeit. Und ein kleiner psychologischer Trick ist immer, dass man sich erst überlegt, welchen Nutzen hat das Ganze für mich? Erstmal wirklich überlegt, ich weiß, es ist vielleicht noch unmöglich bei uns, aber was wäre denn, wenn wir es könnten? Erstmal kurz über diese heile Welt nachzudenken. Wenn man dann genug Nutzen für sich identifiziert hat, dann in die Risiken zu gehen. Okay, wir haben 1000 Herausforderungen. Wie würden wir die angehen? Was ist eine kreative Lösung? Ich finde es viel einfacher, wenn ich mir erst vorstelle, sozusagen, was ich dafür kriegen würde und dann überlege ich mir, wie ich da hinkomme, als zu sagen, lass uns erstmal schon mal alle Risiken nennen, worum es nicht geht. Danach habe ich auch schon keine Lust mehr, den Nutzen anzugucken. Das ist eigentlich das Thema schon wieder vom Tisch. Also rein psychologisch erst gucken, was könnte ich eigentlich kriegen und dann, okay, und wie packen wir das jetzt an? Ist eine schöne Eigenschaft eigentlich, dass wir Risiken gut identifizieren können. Das können, ist auch eine Fähigkeit, aber man darf den Nutzen eben nicht außer Augen lassen, was gerne mal passiert.
So, das heißt, wir haben jetzt ein paar Handlungsfelder identifiziert, wo wir sagen, okay, in diesen Bereichen, da sollten Sie vielleicht sich noch etwas intensiver damit beschäftigen, wenn Sie sagen, das Thema DevOps ist was für Sie. Und das Ganze starten wir jetzt mal mit einem kleinen Experiment.
Es hat geklappt, Thomas. Mein Feedback zu der Folie war, Thomas, wir können das nicht schräg machen, dann müssen nämlich alle ihren Kopf drehen. Und tatsächlich, es war so. Es haben alle ihren Kopf gedreht oder fast alle. Finde ich sehr gut. Wir haben sie danach nochmal optimiert in einer weiteren Iteration von Bildmesher Learn. Und jetzt muss man den Kopf nicht mehr drehen. Ja? Wir mussten es einfach ausprobieren. Ja? Ja, also wir tun das wirklich, was wir erzählen. Manchmal.
Das heißt, wir glauben, dass das Thema ganz unten, das war Thema dieses Vortrags, dass Agilität auf die, Unternehmensebene denken und definieren müssen. Wir müssen uns auf den Kundennutzen in kurzen Zyklen fokussieren. Wir brauchen also wirklich diese grundsätzliche Idee von Agilität wieder stärker betont. Wir brauchen die entsprechenden Tools und Mechanismen, um tatsächlich zu Continuous Delivery zu kommen. Das bedeutet, wir müssen in Automatisierung investieren. Wir brauchen natürlich auch Softwarearchitekturen, die diese Dinge unterstützen. Möglicherweise wird Ihr heutiger Legacy-Code nicht in der Lage sein, tatsächlich diese DevOps-Herausforderungen zu erfüllen. Wir brauchen neue Möglichkeiten, wie wir Qualitätssicherung denken, wie wir also beispielsweise mit Testen umgehen, weil das im Moment eigentlich das Hauptargument ist, das ich höre gegen kurze Zyklen. Da hat jeder sofort die Sorge, da werden wir ständig Probleme mit der Softwarequalität haben. Auch dazu werden wir noch eine Session halten. Und wir brauchen Monitoring und Telemetrie, dass wir einfach einen besseren Einblick davon bekommen, was passiert mit unserer Software, wie verhält sich unsere Software, und zwar dann unter Produktivbedingungen beim Anwender vor Ort. Dort sind wir heute blind.
Das war heute Morgen ja auch ein wichtiges Thema bei Sam, er hat es, glaube ich, Instrumentierung oder Instrumentation genannt. Und auf dem einen, auf der einen Folie hatte er ja drauf, dass Microsoft ja über 650 Terabyte am Tag Daten, das war kein Fehler von ihm, er meinte am Tag, täglich Daten sammelt, rein an Instrumentation. Das behalten sie natürlich nicht über Jahre, aber die werten das aus. Und das ist eigentlich das Spannende dran. Es gibt nichts, was da blind passiert. Alles wird gemessen, wie es sich in der Produktion verhält. Und dann kann man letztlich so quasi rein debuggen. Wissen über Raten.
Und hier auf der Konferenz finden Sie zu diesen Themen, zu diesen sechs Säulen von DevOps auch ganz unterschiedliche Vorträge. Ich habe mal versucht, die ein bisschen zusammenzutragen. Die Uhrzeiten stimmen nicht. Das ist also noch die Agenda von der Webseite.
Die von vorgestern wahrscheinlich.
Die Themen finden Sie hier auf der Konferenz wieder, wo Sie dann eben auch sehen, wie können Sie quasi zu den einzelnen Säulen, zu den einzelnen Themenbereichen sich hier auf der Konferenz auch noch weiter informieren. Wer sich darüber hinaus noch informieren möchte, dem kann ich auf jeden Fall noch dieses Buch hier empfehlen, The Phoenix Project, das eigentlich sehr unterhaltsam beschreibt, wie ein Mensch, Bill in diesem Fall, hergeht und quasi über Nacht, der kommt also morgens ins Büro und erfährt, dass sein Chef und sein Chefchef gefeuert würden und er soll jetzt diesen Job übernehmen. Und er versucht, eine IT-Abteilung in einem Unternehmen fit zu machen auf die Herausforderungen, die dort stehen. Und das ist also sehr amüsant und unterhaltsam beschrieben, was er dort so erlebt und wie er in bestimmten Iterationen dann auch diese Verbesserungsprozess durchläuft. Das kann ich also wirklich empfehlen. Es war so, dass meine Frau irgendwann gefragt hat, was liest du da eigentlich? Du kannst ja nicht mal das Buch dann aus der Hand legen. Das war wirklich so. Ich konnte es nicht mehr weglegen. Das eine Kapitel endet, man denkt, okay, wenn das fertig ist, höre ich auf. Und dann steht da dran und das Telefon klingelt und es passiert etwas Komisches. Und man will natürlich wissen, wie geht's jetzt weiter? Und dann hat man das nächste Kapitel auch wieder gelesen.
Apropos, es geht weiter. Es geht gleich weiter mit anderen Sessions. Genau. Aber vielleicht nochmal als Fazit. Ne? Wir glauben, DevOps ist aktive Zukunftssicherung. Und wir glauben, dass das Unternehmen an einem Strang ziehen sollte, um wirklich alle Vorteile zu ernten. Oder andersrum, in vielen Fällen klappt es ja nicht oder auch eine Scrum-Einführung nicht. Und das liegt häufig daran, dass eben nur ein kleines Team das machen möchte und keine Unterstützung oder Verständnis in den höheren Ebenen dafür vorliegt. Und das ist eigentlich das meiste Problem, was wir kennen. Und ja, die Reise ist hart. Es ist gerade für bestehende Anwendungen mit Altlasten, mit Testproblemen und so weiter. Es kann Spaß machen, sich dahin zu bewegen. Es ist nicht alles so leicht, wie Sam das heute gezeigt hat. Klar, täglich kann ein Developer direkt in die Produktion einchecken. Ist nicht ganz so trivial manchmal. Aber es lohnt sich, den Weg zu gehen. Und wenn man nicht anfängt, wenn man nicht den ersten kleinen Schritt macht, kommt man da auch nie an. Es kann ein paar Jahre dauern, je nachdem, wie groß die Altlast ist, die man mit sich rumträgt. Wir haben den Stuart Kent von Microsoft hier, der sich ums Thema Altlasten kümmert. Ich weiß nicht, ob er auch Putzdienste anbietet, aber er hat zumindest ein paar Ideen, wie man das angehen kann und welche Tools er dafür bauen will, um die Menschheit da zu unterstützen. In diesem Sinne, gutes DevOps. Vielen Dank und viel Erfolg.
Dankeschön.